Ja, wir kommen, bleiben eigentlich beim Thema Philosophie in Lateinamerika sowieso und auch eigentlich bei dem Thema der Hybridität oder des Selbstverständnisses. Selbst wenn wir jetzt den Schwerpunkt ein bisschen verschieben wollen auf das, was man gewöhnlich Postmoderne nennt. Die Postmoderne ist ja eine Richtung oder eine Denkbewegung, die sich in den verschiedensten Gebieten äußert und geäußert hat, von der Architektur über die Malerei, Literatur, eben auch Philosophie. In Lateinamerika kommt einem zunächst, glaube ich, fast widerstandslos das Werk eines Mannes in den Sinn, der weltbekannt geworden ist und der wirklich als postmodern, dessen Werk als postmodern wohl bezeichnet werden muss, das ist Borges, Jorge Luis Borges aus Argentinien. Was ist Postmoderne in Lateinamerika?
In Lateinamerika.
Bei Borges.
Beim Borges.
Ja, und überhaupt.
Ja, ich glaube, eine Perspektive der Geschichte. Mhm. Also Borges hat in der Art der Literatur schon eine Kritik an der großen geschichtlichen Makrorelaten.
Die
Großerzählungen auf ja. Deutsch. Ne? Die Großerzählungen. Ein gutes Beispiel dafür ist das von Michel Foucault. Ne? Also in dem Las Palabras en las Cosas, auf Deutsch die Ordnung der Dinge.
Die Ordnung der Dinge, ja, von Foucault.
Er greift auf Jorge Luis Borges zurück, indem er also eine andere Logik der Erzählung darstellt. Mhm. Das heißt, eine Erzählung der Geschichte, wo diese große Konstellation oder die Anwesenheit eines großen Subjekts nicht mehr existiert. Oder wo die Geschichte nicht als eine kontinuierlich theologische Richtung dargestellt wird, sondern in dem Sinne, dass die Geschichte aus verschiedenen Brüchen und Diskontinuitäten aufgebaut wird. Das ist eine Aneignung, sozusagen, in Bezug auf unser erstes Gespräch, der lateinamerikanischen Leistungen, würde ich sagen, diesen postmodernen Diskussionen.
Ja, also es leuchtet ein, Borges als postmodern zu bezeichnen in seiner Art mit Texten oder Texte zu schaffen, aber wie lateinamerikanisch ist Borges eigentlich?
Ja, das ist keine einfache Frage, aber doch, das ist eine Frage, die man beantworten kann, in dem Sinne, dass Borges hat versucht, das Lateinamerikanische sozusagen zu denken, aber innerhalb einer globalen Konstellation. Das heißt, also wir sind Lateinamerikaner, indem wir unsere Identität auch in Bezug auf andere kulturelle Traditionen schaffen und konstruieren. Ne? Mhm. Das ist der Punkt. Also ich glaube, diese, das Wort Dialekt ist nicht das Beste in diesen postmodernen Diskussionen, aber es gibt schon eine gewisse Dialektik, wo also das eigene in Bezug auf das andere konstruiert wird, aber auch in dem Sinne, dass wir diese Gegensätze dekonstruieren können, indem wir unsere Identität nicht nur aus Gegensätzen, sondern auch aus verschiedenen Elementen, die irgendwie diese polare oder dialektische Konstruktionen versuchen zu bilden.
Also etwas, was ja nicht direkt im Zusammenhang zunächst mit dem postmodernen Diskurs gestanden ist, aber in diesen Debatten immer wieder auftaucht, ist das Selbstverständnis von Menschen als Zugehörige zu mehreren Welten, zu verschiedenen Kulturen. Man hat das dann als Hybridität oder Hybridisierung oder Hybriditätsdiskurse bezeichnet. Ist das in Lateinamerika nicht auch etwas, was besonders oder in einer bestimmten besonderen Weise auffällt, diese Hybridität des eigenen? Wie sehen Sie das?
Ja, die lateinamerikanische Postmoderne zeigt vor allem, dass wir nicht mehr über Lateinamerika reden dürfen, also nur aus diesen dialektischen Kategorien. Das ist der Punkt. Die lateinamerikanische Moderne betont vielmehr die Differenz, also in Anlehnung der also französische also die konstruktionistische Ansätze. In diesem Sinne, die Hybridisierung versucht vielmehr gerade diese Mangel an Kontinuitäten zu zeigen, wo wir also ganz komplexe kulturelle Formationen haben, wo die sich nicht auf einen anderen Begriff subsumieren, reduzieren lassen.
Ja, und da fällt mir etwas ein, was Sie schon in einem früheren Gespräch einmal erwähnt haben. Da gibt es ja auch Ansätze, und die halte ich für auch besonders interessant, dies mit der modernen Massenkultur eigentlich in Zusammenhang zu bringen. Also Sie haben etwa Canclini erwähnt, der so etwas wie reflektiert wie Identitätsbildung durch Massenmedien. Was ist damit gemeint? Oder was? Das war mir sehr überraschend, besonders dem zu begegnen in Lateinamerika. Aber was ist damit gemeint?
Ja, in der Seite Postmoderne oder der lateinamerikanische Postmoderne, wenn ich mich so ausdrücken darf, die einheitlichen Erklärungen der lateinamerikanischen Kultur werden in Frage gestellt. Ne? Und also ein Schlüsselbegriff ist der Begriff der Hybridisierung. Ich kann also auch in Bezug auf das Thema der Massenmedien sagen, dass die kulturellen Effekte der Massenmedien stellen natürlich also die Idee einer nationalen Kultur in Frage, zum Beispiel, oder andere Phänomene wie die Migrationsbewegung in unserer Zeit sind auch soziale Phänomene, die irgendwie zeigen, dass die Frage nach der lateinamerikanischen Identität oder die Frage nach der äquatorianischen oder peruanischen Identität also jenseits der Grenzen der Nation stehen. Das ist der Punkt hier. Das ist kein philosophisches, oder doch, das ist auch ein Beispiel, wie man konstruiert, wie man die Identität bildet, in einem postmodernen Kontext sozusagen, was mit den Migrantinnen, die äquatorianischen Migranten in Spanien geschieht zum Beispiel. Ne?
Also ich muss einfach nachfragen, wie ist das zu verstehen, wie ist das auch vorzustellen? Meistens, wenn man von Identität spricht, unabhängig davon, ob es sich um nationale oder regionale oder sonstige eingegrenzte Identität, meistens, wenn man von Identität spricht, ist damit eine Rede gemeint, die auf etwas Vergangenes zurückbezogen wird, auf einen Ursprung oder auf etwas, was es einmal wirklich oder angeblich gegeben hat in der Vergangenheit. Jetzt die Massenmedien in dem modernen Sinn gibt es ja noch nicht lange. Es gibt sie überall auf der Welt. Sie sind zwar nicht überall gleich einsetzbar und verfügbar, aber sie sind sehr ähnlich überall auf der Welt. Also da hat man nichts, wo man weit in die Vergangenheit zurückgehen könnte, und man hat auch nichts, wo man direkt im eigenen Dorf oder im eigenen Land bleiben könnte. Worauf reflektiert diese Analyse für die zum Beispiel der Name Canclini steht in Mexiko. Er kommt aus Mexiko, nicht? Canclini. Oder aus Argentinien, aber er ist in Mexiko. Worauf reflektiert, auf welche Art von Identität reflektiert das?
Ich glaube, es ist wichtig, der Gedanke der Hybridisierung in Bezug auf den anderen Begriff auch zu setzen. Also ich meine den Begriff des Transnationalismus. Mhm. Eine hybride Identität stellt in Frage, wie schon gesagt, die Möglichkeit, innerhalb der Grenzen der Nation eine kulturelle Leistung zu schaffen. Das ist der Punkt hier. Andererseits, das hat auch oder setzt eine Kritik an der traditionellen Kulturanalyse, die behaupten haben, dass die Effekte oder die Auswirkungen der Massenmedien nur negativ seien. Mhm. Dass die zum Beispiel
Identitätszerstörend.
Ja, Identitätszerstörend oder
Entfremdungsprozesse,
ja. Mhm. Zum Beispiel. Ne?
Sie denken an Adorno beispielsweise.
Ja, ich denke an Adorno zum Beispiel. Und was diese heutige postmoderne und postmoderne Autoren behaupten, ist, dass die Ausübung oder die Auswirkungen der Massenmedien in der Bildung von Identitäten nicht nur negativ analysiert werden können, sondern auch man muss auch die Seite der Individuen sozusagen, der Subjekten, der freien Subjekte, der widerständigen Subjekte analysieren. Mhm. Das heißt also, es gibt keine passive Rezeption der Massenmedien. Nein, es gibt also wahre Konstruktionsprozesse von der Seite derjenigen, die nicht die Massenmedien kontrollieren können. Also es gibt Widerstandsprozesse, es gibt Wiederschaffung von neuen Identitäten.
Auch mit Hilfe von Medien.
Ja, mit Hilfe von Medien.
Mit Hilfe. Also, wir müssen
sozusagen nicht alle, die Fernseher anschauen, ja, sind also entfremdete Menschen.
Ja.
Das ist der Punkt.
Ja. Oder die zum Beispiel Radio hören und jetzt zum Beispiel ein Lied aus Kuba hören werden, das auch den Titel trägt, Las Masas.
Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Anschließend an diese Themen der Identität oder der postmoderne, postkolonialen Diskurse müssen wir notgedrungen und wollen auch noch auf die Befreiungsphilosophie zu sprechen kommen. Denn auch diese Richtung ist seit, kann man sagen, etwa 30, 40 Jahren eine sowohl theoretisch interessante und starke in Lateinamerika, als auch hat sie politisch-praktische Implikationen von Bedeutung. Nun ist die Befreiungsphilosophie, Philosophia de la Liberación, steht die in einem mehreren Kontexten, die sind nicht immer so leicht zu ersehen. Was ist der Hintergrund der Befreiungsphilosophie oder die Hintergründe?
Ja, also die Hintergründe hat natürlich mit den Situationen in den 60er Jahren zu tun. Hauptsächlich es gibt ja vielleicht drei oder vier wichtigste Punkte, die ich ganz kurz nennen kann. Also das erste ist dieser Bezug auf die wirtschaftliche Elementen, die unsere lateinamerikanische Realität haben in Bezug auf die sogenannte erste Welt. Also die Armut. Also ja. Das ist zum Beispiel ein Thema, ein sehr wichtiges Thema der Befreiungsphilosophie. Und bei der Befreiungsphilosophie geht es um die Armut, die Unterdrückung von verschiedenen Gruppen, Frauen, indigene Bevölkerung und alle, die einfach die Auswirkungen des Kapitalismus in der Region leiden. Das andere ist natürlich eine pädagogische Perspektive, sozusagen, die auf Autoren wie zum Beispiel Paulo Freire zurückgegriffen hat.
Ja.
Das heißt, innerhalb dieser Unterdrückungssituation ist es möglich, ein Bewusstsein zu schaffen, um etwas dagegen zu machen und in diesem Sinne aktiv in Befreiungsprozessen teilzunehmen. Ich glaube, das ist ein Grundgedanke. Also, das heißt, die Befreiungsphilosophie ist eine praxisorientierte Philosophie. Das ist total wichtig. Und ein drittes Element hat eigentlich mit der Rolle der Philosoph. Das ist sehr wichtig in der Befreiungsphilosophie. Und das ist auch etwas, das heutzutage sehr heftig kritisiert wird, in dem Sinne, dass der Philosoph vor 30 Jahren oder zumindest als die Befreiungsphilosophie entstanden ist, der Philosoph oder der sozusagen war derjenige, der irgendwie eine gewisse Klarheit über die Situation hatte. Ne? Er war derjenige, der im Namen der armen und unterdrückten Leute gesprochen hat. Mhm. Er war derjenige, der in der Lage war, irgendwie Befreiungsprojekte zu konzipieren. Und in diesem Sinne, also ich glaube schon, dass die postmodernen und postkolonialen Ansätze oder die Kritik, die sie an der Befreiungstheologie ausüben, also vollkommen recht haben.
Also über die Befreiungstheologie haben Sie eigentlich jetzt noch nichts gesagt. Sie haben diese Hintergründe der ökonomischen Dependenz, also der Abhängigkeit und der entsprechenden auch damals entwickelten Theorie der Dependenz, also Dependenztheorie, als einen Hintergrund und diese Bildung, also Paulo Freires Entwurf und Projekt einer emanzipatorischen Bildung, könnte man vielleicht sagen. Ja? Ja. Jetzt das, was den Medien zumindest früher, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, sehr viel bekannter war bei uns, war eben die Befreiungstheologie, die ja in einer ähnlichen Zielrichtung steht, aber eben theologisch ist, also katholisch-theologisch eigentlich, ne, kann man sagen. Linkskatholisch würde man, oder hat man ja es eingeordnet. Aber Sie haben mich früher in einem Gespräch noch auf einen vierten Hintergrund aufmerksam gemacht, an den ich noch nie gedacht hätte oder mir nicht aufgefallen ist. Das ist die Malerei oder die bestimmte Arten, der Muralismus.
Ja, also ich glaube, der Muralismus thematisiert...
Das sind diese großen Wandbilder, hauptsächlich in Mexiko.
In Mexiko, ja, stimmt.
Ja, der Stadt Mexiko, ja.
Ja, also... Die Themen, die Motive des Muralismus sind Themen, die die Bildung der Nation in Bezug auf eine kulturelle Erbe, die Bilder und die Malerei schaffen. Und das ist der Punkt hier. Ne?
Also die Elemente dieser Bilder von Rivera beispielsweise.
Zum Beispiel.
Ja. Mhm. Und nicht nur von ihm, aber er ist halt der Exponent, nicht? Also ja. Das bekannteste wahrscheinlich auch.
Ja, also
die
es war.
Diese Elemente sind eigentlich theoretisch dann wieder in der Befreiungsphilosophie?
Ja, also der Gedanke, dass die Nation eine nationale Kultur braucht, das ist ein Gedanke, das wohl die Befreiungstheologen irgendwie auch später übernommen haben. Dass man ein gewisses kulturelles Erbe berücksichtigen muss, das ist auch etwas, das man in diesen Themen und Motiven der Malerei der Muralisten anwesend ist.
Mhm. Sie haben vorhin über den Philosophen vor 30 Jahren, der Befreiungsphilosoph, gesprochen, der den Durchblick haben sollte und der also für alle anderen auch sprechen kann und klärt. Und über den haben wir jetzt eigentlich keine Zeit mehr zu sprechen. Das ist ein, es tut mir leid, ich bin sicher auch Ihnen, wir hätten sprechen sollen jetzt noch und ist auch ganz gern getan über Enrique Dussel, den prominentesten Vertreter der Befreiungsphilosophie, der aber ohne dies auch schon öfter in Wien war und vielleicht auch wieder kommt. Also Enrique Dussel wäre da auf jeden Fall zu nennen gewesen. Es geht sich mit der Zeit jetzt nicht mehr aus. Denn ich habe noch eine letzte Frage und bedanke mich schon im Voraus, also bevor Sie die beantworten, auch für das ganze Gespräch. Meine letzte Frage ist, wie, falls jemand aus Österreich in Lateinamerika Philosophie studieren will, wie geht man das an? Wo geht man da hin? Was ist zu tun?
Mhm. Wir müssen natürlich mit der Sprache anfangen. Man muss Spanisch lernen.
Das oder ist, Portugiesisch.
Oder Portugiesisch. Das ist eine ganz einfache Frage, aber es ist, es ist einfach eine gute Voraussetzung. Spanisch ist der Zugang zu einem Kontinent, zu einer Kultur, zu einer ganzen Reihe von Philosophen in Lateinamerika. Und ja, die Literatur und die Ensayistik in Lateinamerika ist einfach umfangreich und wunderschön, das muss ich sagen. Das andere ist, dass man ein gewisses Interesse auch hier in Europa, Interesse an Lateinamerika haben sollte. Also ich meine, man sollte die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie, der lateinamerikanischen Kultur in den akademischen und sozusagen etablierten Diskussionen schon einbeziehen. Mhm. Ja, das ist, was ich jetzt ganz kurz sagen kann.
Und dann geht man an eine Universität.
Ja, zum Beispiel.
Und die jetzt doch zu diskutieren, wohin am besten, reicht es wirklich nicht. Wir verabschieden uns mit einem Lied aus Kolumbien wiederum.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.